August 2013. Angriff auf die Anonymität im Netz. Man muss zwar weiterhin beklagen, dass die Snowden-Enthüllungen bisher kaum politische Änderungen bewirkt haben, doch immer mehr Menschen greifen zur Selbsthilfe. Ein Umdenken setzt ein. Technologien zum Schutz der Privatsphäre erleben einen messbaren Aufwind. Die Zahl derjenigen, die sich ein Verschlüsselungsprogramm für ihre E-Mails zulegen, ist erheblich gestiegen. Seit dem Bekanntwerden der Geheimdienstskandale hat sich die Anzahl der Schlüssel verdreifacht, die man dafür benötigt und die jeden Tag auf die bereitstehenden Server hochgeladen werden. Ebenfalls gestiegener Beliebtheit erfreuen sich Techniken zur Anonymisierung des Surfverhaltens. Angesichts der Tatsache, dass ein Großteil der weltweiten Kommunikation weiterhin im rechtsfreien Raum der Dienste gesammelt und analysiert werden, entdecken Netznutzer das angenehme Gefühl, unbeobachtet kommunizieren zu können. Eine Technologie, die Diensten und Strafverfolgern ein besonderer Dorn im Auge ist, gewinnt zunehmend Anhänger. Es ist das Anonymisierungsnetzwerk Tor. Mit Tor kann auch ein technisch wenig versierter Nutzer seine Spuren im Netz verschleiern. Der Datenverkehr wird über eine Kette von Knoten verschlüsselt weitergeleitet, sodass die eigene IP-Adresse nicht mehr nachvollziehbar ist. Basierend auf dieser Technologie ist es möglich, auch Server im Netz zu betreiben, deren Standort nicht zu ermitteln ist. Die Technik heißt Hidden Services, verborgene Angebote. Benutzt wird das Verfahren von allerlei privatsphärenbedürftigen Projekten. Whistleblower-Briefkästen von Zeitungen, Menschenrechtsorganisationen, von Inkriminierung bedrohte Informationsangebote in aller Welt, allerdings natürlich auch von Anbietern semi- und illegaler Dienste. Nach den Snowden-Enthüllungen explodierte die Nachfrage nach Anonymisierung im Netz regelrecht. In der vergangenen Woche holte das US-amerikanische FBI, wahrscheinlich unterstützt von der NSA, nun zum Gegenschlag aus. Der Anbieter mit dem Namen Freedom Hosting, bei dem viele dieser Hidden Services ihre verborgenen Server stehen hatten, ging für eine Weile offline. Als die Webseiten wieder erreichbar waren, lieferten sie eine kleine, aber heimtückische Schadsoftware aus. Über eine erst jüngst behobene Lücke im Firefox Webbrowser baute das winzige untergeschobene Programm heimlich eine Verbindung zu einem Server auf, der eindeutig dem US-amerikanischen Geheimdienstkomplex zugeordnet werden kann. Sobald ein Nutzer über das Tor-Netz eine der Webseiten bei Freedom Hosting zu erreichen versuchte, landete diese Information direkt beim FBI. Dadurch wurde die IP-Adresse des Nutzers an der anonymisierten Verbindung über Tor vorbei an den Registrierungsserver übermittelt. Der betroffene Nutzer war enttarnt. Das Vorgehen ist ohne Zweifel ein Präzedenzfall. Das FBI hat offenbar mit einem Schrotflintenansatz die Computer zehntausender Anonymisierungsnutzer weltweit mit einer behördlichen Schadsoftware gehackt, um sie identifizieren zu können. Eine anwendbare Rechtsgrundlage gibt es dafür nicht. Der Zweck heiligt die Mittel. Ein Vorgehen jenseits des Rechtsrahmens scheint im Netz langsam Usus zu werden. Offensichtlich spielte eine psychologische Einschüchterung dabei eine entscheidende Rolle. Denn die wenig subtile Botschaft des Angriffs lautete: Ihr könnt euch nicht verstecken, wir kriegen euch alle. Die Forderung, dass der Staat Nutzercomputer und Server ganz legal hacken können soll, wird bereits seit einigen Jahren von den Behörden und Vertretern der Überwachungsindustrie erhoben. Erlaubt ist das allerdings in sehr wenigen Staaten, stets mit engen Schranken. Die Abgründe, die sich dabei auftun, wurden der deutschen Öffentlichkeit im Rahmen des Staatstrojaner-Skandals eindringlich bewusst. Es geht angesichts der heutigen technischen Möglichkeiten mal wieder um grundlegende Fragen unseres Freiheits- und Rechtsverständnisses bei der Kommunikation über die Netze. Mit diesem Eröffnungsschlag des FBI im Kampf gegen das Recht auf anonyme Kommunikation, mit dem Ausnutzen der Tatsache, dass kaum ein Nutzer seinen Computer vollständig gegen Angriffe sichern kann, hat eine neue Phase im Ring um die Freiheit im Netz begonnen. Denn die heimlich mitgelieferte Spionagesoftware zielte auf die Rechner von 10.000 Nutzern, nicht etwa auf einzelne Verdächtige. Der Anspruch von NSA und Co., alles zu wissen und Freiheiten damit nach Belieben zu gewähren oder einzuschränken, rührt an die Grundlagen der westlichen Gesellschaften. So wie der Terrorismus als stets gültige Begründung für den überbordenden Sicherheitswahn der Geheimdienste mit ihrer planetaren Überwachung dient, wird auch die Verbreitung von illegalen Informationen und Waren als Rechtfertigung für maximal invasive Angriffe gegen das Recht auf anonyme Kommunikation genutzt. Dem Impuls des Umdenkens und der Idee, die seit jüngstem von vielen geteilt wird, sich im Netz selbst schützen zu müssen, soll die Angst an die Seite gestellt werden, dadurch ins Fahndungsraster zu fallen. Als der NSA-Chef Keith Alexander kürzlich, ohne mit der Wimper zu zucken, erklärte, dass alle, die verschlüsselt kommunizieren, als terrorverdächtig eingestuft und präventiv gespeichert werden, darf das derselben Strategie zugeordnet werden. Auch eine Rede seines Vorgängers Michael Hayden, der sowohl Chef der NSA als auch der CIA war, spricht eine überaus deutliche Sprache. Er setzte am Dienstag kurzerhand die weltweiten Unterstützer von Whistleblowern sowie sonstige Aktivisten mit Terroristen gleich. Mit unheilsschwangeren Begriffen wie Darknet wird suggeriert, dass eigentlich jeder, der sich nicht jederzeit im Netz identifizieren lassen möchte, entweder mindestens ein Fallscherer oder aber Krimineller oder Terrorist sein muss. Und gegen die ist natürlich jedes Mittel recht, egal wie grundrechtsverletzend und nebenwirkungsreich. Sich davon einschüchtern zu lassen, liegt jedoch nicht in der Natur der Freiwilligen, die das Tor-Anonymisierungsnetz bauen und betreiben. Ihr nächster Schritt? Den Anonymisierungsdienst als einfach anzuklickende Option in jeden Firefox-Browser einbauen. Denn es gilt der Grundsatz, Anonymität liebt Gesellschaft.
September 2013. Wir schauen nur hin, wenn es keiner merkt. Beim Wahlgang am Sonntag wird auch über die Frage entschieden, welche Konsequenzen die deutsche Politik künftig aus der Snowden-Affäre ziehen wird. Ein Blick in die Programme der Parteien lässt erstaunlich große Unterschiede erkennen. Der Blick aus dem Maschinenraum auf die anstehende Wahl kann nur auf die Technologiepolitik fallen, die wie selbstverständlich großen Raum in den Wahlprogrammen der Parteien einnimmt. Denn hier findet man noch wirklich gegensätzliche Standpunkte und gravierende Unterschiede in den Positionen und Begründungen. Nach dem Gähnkrampf des Wahlkampfs, der an Debattenunlust und rhetorischer Belanglosigkeit kaum mehr zu unterbieten war, ist es ein geradezu spannendes Unterfangen, einen Blick auf die technologische Zukunft zu werfen, die in den Wahlprogrammen entworfen wird. Die noch Regierungsparteien und auch die SPD haben es krampfhaft vermieden, die drängenden, durch immer neue Snowden-Enthüllungen aufgeworfenen Fragen im Wahlkampf kontrovers und überzeugend zu thematisieren. Kanzleramtschef Ronald Pofallas Erklärung, dass die Geheimdienstaffäre beendet sei, war der Running Gag des Wahlkampfes, bedeutete aber auch das Sich-Arrangieren mit dem Status quo. So muss man wohl die Programme der Parteien heranziehen, um so etwas Ähnliches wie Grundüberzeugungen zu identifizieren. Leider sieht es aus Sicht eines unverdächtigen Bürgers auch hier politisch und fachlich nicht immer rosig aus. Dass den NSA-Schnüffelsystemen am nächsten kommende Gesetzesvorhaben ist zweifelsohne die verdachtslose Vorratsdatenspeicherung, über die seit über 10 Jahren gestritten wird und die ohne das beherzte Eingreifen des höchsten Gerichts längst Gesetz wäre. Anlasslos sollen alle Metadaten aller Kommunikationsverbindungen in Deutschland gespeichert werden. Wie stellen sich die Parteien dazu in der Nach-Snowden-Ära? Die Unionschristen, von keinerlei bürgerrechtlichen Hemmungen geplagt, befürworten sie als einzige ohne Wenn und Aber. Die anderen Parteien hingegen nicht. Die SPD hat dafür einen geradezu putzig naiven Plan. Den Umgang mit Verbindungsdaten werden wir auf die Verfolgung schwerster Straftaten beschränken, die Datenarten und Speicherdauern hinsichtlich ihrer Eingriffsintensität differenzieren und Regelungen klar, einfach und zukunftsfähig fassen. Wie das in der Praxis funktionieren soll, wenn alle Verbindungsdaten ohnehin gespeichert sind, wird wohl das Geheimnis der SPD bleiben. Die Methodik bleibt genau die der NSA. Gemacht wird, was das BKA und die Geheimdienste fordern, nämlich erstmal alles speichern und dann versichern, dass man schon nicht hinschauen werde, außer es ist ganz dringend nötig und es merkt keiner. Die von der CDU als Braut erkorene FDP, deren Justizministerin zu verdanken ist, dass die Vorratsdatenspeicherung in der letzten Legislaturperiode nicht realisiert wurde, gibt sich in ihrem Wahlprogramm dagegen konsequent und fordert eine Rückkehr zu einer grundrechtsorientierten Rechtspolitik und möchte Überwachung nur in verhältnismäßigem Umfang erlauben. Sie stellt sich damit programmatisch klar gegen die Union, bei der das Wort Bürgerrechte gar nicht erst auftaucht. Interessanterweise sind die Liberalen sich dabei einig mit Linken und Grünen, die ebenfalls einen Rückbau der Überwachungsgesetze fordern und die Vorratsdatenspeicherung unisono verdammen. Vermieden wurde von den ehemaligen Volksparteien allerdings die Problematisierung einer um sich greifenden Überwachungspraxis, die unter dem Begriff Funkzellenabfrage bekannt geworden ist. Darunter versteht man das Abgreifen und Durchkämmen tausender, manchmal hunderttausender Kommunikationsdaten aller in der Nähe von bestimmten Mobilfunkzellen befindlichen Mobiltelefonnutzern, was zwar in zunehmendem Maße durchgeführt, aber gesetzlich noch immer nicht konkret geregelt wurde. Sowohl Union als auch SPD erklären ihren potenziellen Wählern nicht, ob sie diese Praxis weiterhin zulassen oder einschränken wollen, während Linke, Grüne und Liberale keine unkontrollierten Massenabfragen sich explizit dagegen positionieren. Obwohl Technologiefragen und die Diskussion über die Herrschaft über Daten einen enormen Bedeutungszuwachs erlangt haben, bleibt die spannende Frage, ob den Wählern die Überwachungsskandale tatsächlich so egal sind, wie CDU und SPD offenbar annehmen und wie in vielen Zeitungen postuliert wird. Denn bei vielen Zukunftsfragen ist die Unterscheidbarkeit zwischen den programmatischen Zielen der Parteien weit geringer als bei der Frage, wie sie es mit der Überwachung halten. Gleiches gilt für andere technologische Weichenstellungen, wie beim Streit um die Netzneutralität, bei staatlicher Spionagesoftware, bei der Zensur des Internetverkehrs, bei Überwachungs- und Kampfdrohnen, übrigens auch bei der Kontrolle über die Nachrichtendienste. Wer sich als Wähler darüber Gedanken macht, findet hier tatsächlich noch fundamental gegensätzliche Entwürfe als Entscheidungshilfe in der Kabine. Je nach der am Sonntag entstehenden Konstellation dürfte Technologiepolitik also bei den Koalitionsverhandlungen durchaus Kontroversen aufwerfen. Die Wahlsieger haben die Chance, Deutschland in diesen entscheidenden Zukunftsfragen weltweit in eine Vorbildrolle zu manövrieren. Mag man den Deutschen auch häufiger Bedenkenträgertum und innovationsfeindliche Prinzipienreiterei vorwerfen, gerade in Datenschutz- und Technologiefragen, so sind doch hierzulande getroffene grundrechtsfreundliche Regelungen anderswo immer wieder aufgegriffen worden. Ob also das Friedrichsche Sicherheitssupergrundrecht zum Paradigma in der Post-Snowden-Welt oder die Verhältnismäßigkeit bei der Datenerfassung und Auswertung zum Leitmotiv der Politik wird, auch das liegt dem Wähler zur Entscheidung vor. Wie immer die Wahl ausgeht, ob Technologiepolitik, und dazu zählt auch die Frage des Umgangs mit Abhörgeheimdiensten, endlich den ihr zustehenden Platz in der Prioritätenliste der Regierung bekommt, werden wir erst lange nach dem Gang zur Wahlurne wissen. Immerhin fordert die CDU in ihrem Programm, man müsse den Wirtschaftsstandort Deutschland vor gezielter Industriespionage schützen. Aber das war, bevor Pofalla das Problem als nicht existent erklärte, den NSA-Skandal für beendet und Snowden für unglaubwürdig. Und bevor die Kanzlerin den größten Spionageskandal der Nachkriegsgeschichte beschwieg.
Dezember 2013. Die neue Dimension des Duckmäusertums. Die Vorweihnachtszeit gilt bekanntlich als Zeit der Besinnung und des Rückblicks auf das vergangene Jahr. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, 2013 wird als das Jahr der entfesselten Geheimdienste in die Geschichte eingehen. Doch die Reaktionen in der hiesigen Politik auf die durch die Snowden-Enthüllungen bekannt gewordenen weltweiten Geheimdienstskandale könnten kaum frustrierender sein. Es sind in Europa wie auch in den USA keine ernsthaften, handfesten Veränderungen eingeleitet worden. Nicht einmal konstruktive Ideen oder auch nur den Willen dazu. Außer wenigen Lippenbekenntnissen gibt es von den verantwortlichen Politikern hierzulande nichts. Auch keine Beiträge, die untermauern, glaubwürdig widerlegen oder auch nur informationell anreichern würden, was international in den Zeitungen an veröffentlichten Fakten und in den Snowden-Papieren zu lesen ist. Wir haben es nicht nur mit dem strukturellen Fehlen politischer Kontrolle über die Dienste zu tun, sondern auch mit einem Fehlen politischen Willens, diese Kontrolle in Zukunft zu etablieren und dem Treiben wenigstens partiell Einhalt zu gebieten. Nur damit es im Gedächtnis bleibt. Während des Lesens dieses kurzen Textes werden, wie in jeder Minute jedes neuen Tages, unzählige Datensätze weiterhin gesammelt, gefiltert, abgespeichert. Dass sich diese Woche weltweit Schriftsteller und Kreative zusammengefunden haben, um ihrer Ohnmacht und ihrem Wunsch nach Konsequenzen aus der globalen Überwachung Ausdruck zu verleihen, verursacht im politischen Raum kaum ein Achselzucken. Sigmar Gabriel verlautbarte zwar über seinen freiwilligen NSA-Zweitaccount bei Facebook, dass er den Aufruf unterstütze, musste sich aber umgehend den berechtigten Vorwurf gefallen lassen, dass er seine Ablehnung gegen eine massenhafte Kommunikationsaufzeichnung politisch ganz konkret umsetzen könnte, indem er auf die anlasslose Vorratsdatenspeicherung verzichten würde. Tatsächlich hatten sich die Verhandlungspartner der übergroßen Koalition darauf geeinigt, die Datensammlung bei den kommerziellen Telekommunikationsunternehmen per Gesetz erzwingen zu wollen. Wie wir aus den Snowden-Dokumenten nun wissen, sind solche Datensammlungen ein primäres Ausspähziel für NSA und Co. Die Vorratsdatenspeicherung noch immer zu fordern, ist also, abgesehen von den innenpolitischen Folgen, ein von grober Ignoranz geprägter Akt politischer Realitätsverweigerung. Denn daran, dass man die zukünftigen Datenberge vor den professionellen Computereinbrechern der Dienste schützen kann, glaubt kein ernstzunehmender IT-Sicherheitsexperte mehr. Sigmar Gabriel verwendet dabei eine Taktik, die Günter Hack in Anlehnung an die Quantenphysik sehr treffend als Superposition Politics beschreibt. Wie ein Quantenteilchen hat er eigentlich keinen definierten politischen Zustand. Er kann gleichzeitig gegen die NSA-Beschattung und für die Vorratsdatenspeicherung sein. Erst im Moment einer Beobachtung wird ein politischer Zustand erkennbar. Dass diese erstaunliche Ignoranz nur der SPD zum Vorwurf gemacht wird, nicht aber den Unionschristen, scheint ein politisches Naturgesetz. Und dass die Vorratsdatenspeicherung ganz ohne Richtervorbehalt eben auch ein Datenreservoir für die hiesigen Geheimdienste und deren Partner im internationalen Kooperationsdatenhandel darstellt, wird politisch nicht einmal diskutiert. Dass nun auch noch bekannt wurde und wie selbstverständlich seitens der zukünftigen Koalitionäre unkommentiert blieb, dass die NSA die Bewegungsmuster unserer Mobiltelefone abgreift, ist eine beängstigende neue Dimension des Kuschens und Duckmäuserns vor den Diensten. Der Versuch, das Leben in einem digitalen Überwachungsstaat zynisch als wahlweise Hirngespinst oder neue Normalität zu verkaufen, offenbart eine peinliche Bankrotterklärung der politischen Kaste gegenüber denen, die dem Staat eigentlich zu dienen haben, den Geheimen mit ihren Datenbergen. Die Ignoranz hat weniger damit zu tun, etwas nicht zu wissen, sondern ist das Ergebnis eines politischen und kulturellen Prozesses des Verleugnens. Dass wir es hier mit ganz entscheidenden Zukunftsfragen um ökonomische Dominanz und um wertvolle Wissensvorsprünge zu tun haben, fehlt als Diskussionsebene in der Politik vollständig. Die Dimension der Fragen, welche Macht in der Herrschaft über Daten steckt, wird nicht im Ansatz erfasst, geschweige denn in politische Antworten umgesetzt. Man möchte wohl möglichst schnell zum überschaubaren, vordigitalen Alltag zurückkehren, quasi in die gute alte Zeit vor Snowden. Da passt die Meldung geradezu perfekt, dass der Generalbundesanwalt Harald Range klarstellt, er sehe keinerlei Belege für strafbare Handlungen ausländischer Geheimdienste auf deutschem Boden. Man fragt sich, ob er annimmt, die Bundeskanzlerin hätte den US-Präsidenten aus Langeweile angerufen und die Abhörinstallationen auf den Berliner Botschaften seien vielleicht nur dekorative Architekturelemente. Angesichts dieser Strategie der Verleugnung tatsächlicher Rechtsbrüche und der politischen Nichtreaktion muss es niemanden wundern, wenn auch die Öffentlichkeit mehr und mehr mit Schulterzucken und Hilflosigkeit reagiert. Dem bemerkenswerten internationalen Schriftstelleraufruf schlägt aus dem deutschsprachigen Netz gar teilweise eine Häme entgegen, die Agnotologieforschern ein ganz neues Feld eröffnet. Wie aber sollte verantwortliches Handeln der Politik aussehen? Was wären die Vorsätze für einen Politiker für das Jahr 2014, der es ernst meint und sich nicht mit dem Status quo abfindet? Der erste Schritt wäre die Anerkenntnis, dass die Politik derzeit keine Kontrolle über die Dienste hat und diese dringend herstellen muss. Dabei geht es eigentlich um etwas, das Politiker sehr gut verstehen: Macht. Denn es ist eine glasklare Machtfrage, wer in den westlichen Demokratien die Spielregeln bestimmt. Derzeit erinnert die Situation an die Hausmeier im Merowingerreich. Weil sich die eigentlichen Herrscher als inkompetent und desinteressiert erwiesen, übernahmen die Hausmeier und Verwalter nach und nach die Herrschaft, bis sie sich schlussendlich der nur noch zeremoniellen Könige entledigten.